Liebe Gemeinde, dich schickt der Himmel, dich und dich und mich und dich. Das ist schon seit einigen Jahren das Thema unseres Bundes, in diesem Jahr mit dem Schwerpunkt Versöhnung, Versöhnung leben und Versöhnung erleben. Versöhnung ist nämlich Teil unserer Sendung. Da kommt man vielleicht gar nicht so drauf, aber gerade haben wir die Schriftlesung ja gehört, wo das genau das ist, was uns aufgetragen ist, dieser Dienst der Versöhnung. Wir sollen anderen dadurch dienen, dass wir als Versöhnte versöhnend leben und ja auch andere bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. In Christus versöhnte Gott die Welt mit sich selbst, haben wir da gehört. In dem zentralen Text über Versöhnung. Dass Gott uns ganz einseitig mit sich versöhnt hat, das ist für mich fast unbegreiflich. Ich versöhne dich mit mir, das geht ja eigentlich gar nicht. Ist eine eigene Predigt wert. In Christus versöhnt, durch Christus versöhnt. Heute Morgen möchte ich mal einen ganz anderen Blickwinkel einnehmen. Gibt es eigentlich auch einen Bibeltext, wo Jesus sich selbst mit jemandem versöhnt? Ja, den gibt es, ihr ahnt es schon. Es gibt nicht nur 2. Korinther 5, dieses Herzstück über Versöhnung, sondern es gibt eine Begegnung im Neuen Testament, wo Jesus sich mit jemandem versöhnt und wo wir dabei sein dürfen. Es geht um eine österliche Begegnung zwischen Jesus und Petrus. Nach Johannes 20, 21, wo Jesus sagt, gleich wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Daher kommt das übrigens auch, dich schickt der Himmel. Kommt das Kapitel 21, Johannes 21. Ein Nachtrag zum Evangelium. Direkt vorher stand nämlich schon Schlussverse. Macht aber nichts, nach Ostern ist sowieso alles nur ein Nachtrag. Jedenfalls werden wir Zeugen und Zeuge, wie Jesus sich mit dem versöhnt, der ihn aufs Allerschlimmste verraten hat. Wer? Jesus? Nee, kenne ich nicht, keine Ahnung, ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Nein, ich kenne den nicht, ich will verflucht sein. So hatte Petrus im Hof des hohen Priesters heftig abgestritten, zu Jesus zu gehören. Wir wissen, wie es weiterging. Der Hahn krähte, Petrus weinte bitterlich. Ja, und irgendwann saßen sie dann wieder zusammen im Jüngerkreis und hatten eine ganz geniale Idee. Komm, wir gehen fischen. Und dann finden sie sich plötzlich in einer Situation wieder, die zumindest Petrus ganz bekannt gewesen sein dürfte. Eine ganze Nacht lang haben sie geschuftet für nichts und wieder nichts. Nicht eine einzige müde kleine Sprotte, gar nichts. Leere Netze, leere Gedanken, Frust. Und dann steht da diese Gestalt am Ufer. Seine Frage bohrt sich tief in ihren Fischerstolz. Habt ihr was zu essen? Nein. Na, dann werft das Netz nochmal auf der anderen Bootsseite aus. Warum auch immer diese erfahrenen Fischer das tun, sie tun's. Und plötzlich zappelt und glitzert alles nur so, alles voller Fische. Wow, wie damals, vor 3 Jahren, denkt Petrus. Ob der da am Ufer? Ja, das muss Jesus sein. Kaum ist dieser Gedanke gedacht und ausgesprochen, gibt es für Petrus kein Halten mehr. Er klatscht förmlich ins Wasser mit seinen großen Beinen und schafft dann die 100 Meter Brust in Rekordzeit, um dann mit einer großen Bugwelle voran und stampfenden Schritten die letzten Meter ans Ufer zu laufen. Und dort wartet Jesus an so einem Feuer. Er hat für sie ein Frühstück vorbereitet. Das brennt auch das Feuer, wenn man nochmal klickt, glaube ich. Ja, genau. So ein Feuer hat Jesus gemacht und dann sagt er, kommt Männer, erstmal frühstücken. Die erste Beobachtung, es geht hier um Versöhnung, ne? Die erste Beobachtung ist, dass Jesus nicht, Petrus nicht mal so ordentlich Feuer macht und ihm ordentlich jetzt Dinge so vorwirft und um die Ohren haut. Er schreit ihn nicht an, er macht ihn nicht rund. Ganz im Gegenteil. Er schafft um dieses Feuer herum einen Raum, einen sicheren Raum, eine einladende Situation. Gemeinsam sitzen sie erstmal wahrscheinlich schweigend um dieses Feuer herum und essen miteinander. Sie nehmen sich Zeit für ein gemeinsames Frühstück. Worte braucht es an dieser Stelle erst einmal gar nicht. Das ist ja immer die spannende Überlegung. Womit fängt man so ein versöhnliches Gespräch, so eine versöhnliche Begegnung überhaupt an? Was ist der erste Schritt? Und die noch viel interessantere Frage, wer muss diesen ersten Schritt tun? Ja, Petrus ist aus dem Boot gesprungen und hat auch die Schritte in Richtung zu Jesus hin gemacht. Aber der war eben auch schon da und hatte alles vorbereitet da mit diesem Feuer. Dieses wärmende Feuer mit dem einladenden Frühstück. Ob das vielleicht schon so ein erster Schritt ist auf dem Weg zur Versöhnung? Den anderen so ein Feuer zu machen, so einen Raum zu geben? Ich glaube, Jesus liebt es, solche Situationen vorzubereiten. Auch heute noch. Und sehr gerne macht er das. Und da bin ich ganz sicher, auch gemeinsam mit uns. Solche Gesten spielen bei der Versöhnung immer eine große Rolle. Ich glaube, eine der bekanntesten Gesten ist wahrscheinlich, ja, wenn ihr an das Bild denkt, wie Willy Brandt in Warschau auf die Knie gegangen ist. Eine Geste, die damals unglaublich viel ausgelöst hat, ohne Worte, und bis heute irgendwie deutlich macht, hier geht es um Versöhnung, hier ist etwas Wichtiges in Gang gekommen. Ja, oder eben hier dieses Feuer, das Jesus gemacht hat, um seinen Leuten erstmal ein wärmendes Feuer zu bieten und auch ein Frühstück. Zurück zu Petrus. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es in ihm auch so brennt, dass er den Moment vielleicht gar nicht nur genießen kann. Und vielleicht versucht er auch, das Ende der Mahlzeit noch ein bisschen hinauszuzögern. Denn was ist nach dem letzten Bissen? Wird Jesus ihn dann rund machen vor allen anderen? Simon, fängt Jesus an, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Noch ein Déjà-vu-Moment für Petrus, den Jesus nicht Petrus nennt, sondern Simon, also mit seinem Geburtsnamen nennt. So wie damals, als er ihm zum allerersten Mal begegnet ist. Hier wird klar, die Begegnung, die Beziehung geht nicht nahtlos dort weiter, wo sie aufgehört hat. Mit dem Schwert im Garten Gethsemane, das war ja die letzte Begegnung, wo beide Kontakt zueinander hatten. Dafür ist zu viel passiert. Die Beziehung erlebt sozusagen ein Reset, ein Zurück an den Anfang. Nicht einfach nur ein Weiter-so. Das ist in den allermeisten Fällen auch gar nicht möglich, wenn es um Versöhnung geht, ein Weiter-so. Aber es fällt auf, dass es Jesus hier auch immer noch nicht um Schuldzuweisung geht. Nicht darum, was passiert ist. Jesus geht es in erster Linie um die Beziehung. Und genau danach fragt er hier, liebst du mich mehr als die anderen hier? Damit hat Petrus nicht gerechnet, vermute ich. Die erwartete Standpauke, ja, okay, damit hat er gerechnet, aber die fällt ja nun aus. In einer solchen Situation wäre doch die volle Ladung Vorwurf zu erwarten. Wie konntest du nur, was ist in dich gefahren, was hast du dir dabei gedacht und so weiter. Statt rhetorischer Fragen, die keiner wirklichen Antwort bedürfen, stellt Petrus eine echte Frage. Liebst du mich? Petrus bekommt die Chance, eine Aussage über sich selbst zu treffen. Darüber, wie er zu Jesus steht. Ob das vielleicht so ein zweiter, wichtiger und hilfreicher Schritt im Prozess der Versöhnung sein kann, im Hier und Jetzt anzusetzen? Vielleicht können wir jetzt mal weiterklicken, da sind schon die erste Überschrift mit diesem Raum schaffen. Und jetzt diese Frage, wie stehst du zu mir im Hier und Jetzt? Alle anderen Fragen hätten Petrus in die Enge getrieben. Und hätten ihn auf sein Tun, auf sein Versagen, auf seine Schuld angesprochen. Aber Jesus geht es um die Beziehung. Die Frage nach der Liebe gibt Petrus eine Chance. Gerne noch einen weiter. Ob das so ein wichtiger Schritt ist? Wie stehst du zu mir im Hier und Jetzt? Petrus hilft das jedenfalls, das zu sagen, was er sonst vermutlich in dieser Situation nicht so gesagt hätte. Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Das klingt nicht mehr so großspurig wie früher, eher kleinlaut und ehrlich. Jesus hatte nach dem Mehr an Liebe gefragt. Petrus antwortet sehr viel bescheidener auf der Ebene der freundschaftlichen Liebe. Was gilt im Hier und Jetzt? Was können wir einander ganz ehrlich und ungekünstelt sagen, weil es stimmig ist und stimmt, trotz allem, was schiefgelaufen ist, trotz allem, was da an Schuld ist? Mir fällt auf, dass Jesus diese schlichte Antwort des Petrus nicht in Frage stellt. Er lässt sie stehen und kommentiert sie nicht. Und vor allem macht er etwas, was Petrus nun wirklich völlig überraschen muss. Er gibt ihm einen neuen Auftrag. Jesus beauftragt ihn, den Gescheiterten. Weide meine Lämmer, sagt Jesus nämlich. Er, der sich selbst als den guten Hirten bezeichnet, überträgt dem Petrus nun diese Aufgabe, eine Leitungsfunktion. Holla, wie gehen wir eigentlich mit Leuten um, die gescheitert sind? Gleich wieder volle Verantwortung oder naja, fang erst mal klein an, ja? Petrus steigt auf der Karriereleiter nicht irgendwo ganz unten ein und muss sich nicht mühsam irgendwo hochdienen, sondern Jesus beauftragt ihn. Er hat einen Platz, den er ihm zutraut. Er fängt ganz von vorne an, aber eben nicht bei dem Petrus von damals. Diese neue Phase beginnt für Petrus nämlich nach seinem Scheitern, nach diesem Versagen. Und er ist ein anderer Petrus dadurch geworden, durch diese Selbsterfahrung, durch diese Schuld, durch dieses, wie konnte ich nur? Petrus ist einer, der weiß, ich bin nicht perfekt. Aber mein Scheitern und meine Unsicherheit und Ängste stehen dem, was Jesus mit mir vorhat, nicht im Weg. Und Jesus signalisiert diesem Petrus mal eben, du hast mein Vertrauen. Du musst dich bei mir nicht irgendwie hochdienen. Du musst dir sowieso nichts verdienen. Du hast mich lieb? Okay, das reicht. Auffällig ist auch, dass Jesus den Petrus hier beauftragt, als das Versöhnungsgeschehen noch gar nicht abgeschlossen ist. Und das bedeutet ja, dass ich dem anderen, der mich so verletzt hat oder der so an mir schuldig geworden ist, auch etwas Gutes zutraue, dass ich etwas in ihm sehe, was nicht zum Zuge gekommen ist und was meine Gefühle vielleicht auch noch gar nicht so greifen können, aber dass ich in dem anderen immer mehr sehe als nur sein Versagen. Ich traue dir Gutes zu. Du bist nicht nur dein Versagen. Du bist nicht nur der, der mich verletzt hat. Das ist alles noch nicht zum Endpunkt gekommen, aber ist ganz wichtig in diesem Prozess. Und diese neue Beziehung bestimmt das, was Jesus und Petrus miteinander verbindet. Ich lese, wie es nun weitergeht, Johannes 21, Abvers 16. Zum zweiten Mal fragte Jesus ihn, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er antwortete ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, weide meine Lämmer. Zum dritten Mal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Da wurde Petrus traurig, weil Jesus ihn schon zum dritten Mal gefragt hatte, liebst du mich? Er gab ihm zur Antwort, Herr, du weißt alles und du weißt auch, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, weide meine Schafe. Warum nur stellt Jesus hier noch zweimal diese gleiche Frage? Das muss doch kaum zu ertragen sein für Petrus, oder? Will Jesus ihn jetzt doch weich kochen? Erst ein weichgekochtes Ei zum Frühstück und jetzt ist Petrus dran? Wie muss sich das für Petrus anfühlen? Sehr wahrscheinlich ist doch, dass Petrus sich immer noch schämt. Petrus weiß, dass er richtig Mist gebaut hat. Kann er Jesus überhaupt noch in die Augen schauen? Ja, dieser Prozess, der kann schon sehr wehtun, der Prozess der Versöhnung. Er mutet dem oder dem anderen etwas zu. Versöhnung ist kein Wellnessprogramm. Versöhnung geht nicht ohne manchmal wirklich sehr schmerzliche Ehrlichkeit vor sich selbst und den anderen. Aber warum dreimal diese Frage? War das denn nötig? Ich glaube, dass Jesus hier so als wirklich ganz großartiger Seelsorger fragt. Hätte er das nicht getan, hätte Petrus später, als er auf diese Situation und auch auf sein Versagen zurückgeblickt hat, gesagt, dreimal habe ich gesagt, ich kenne ihn nicht, aber ich habe ihm nur einmal sagen können, dass ich ihn lieb habe. Und Jesus möchte, dass Petrus die Chance bekommt, ja, dreimal auch zu sagen, ich habe dich lieb. Versteht ihr, was ich meine? Ich glaube, das ist wirklich ein ganz, ganz großartiger seelsorgerlicher Zug von Jesus, dass ihn seine Schuld nicht wieder einholt und nicht wieder klein macht. Jesus sorgt dafür, dass das dreifache Scheitern in eine dreifache Liebesbekundung einmünden kann. Zwei Erkenntnisse, die sind jetzt auch gleich zum Weiterklicken. Die Wahrheit muss ans Licht. Ja, das ist so. Die kommt hier ja auch ans Licht. Ohne Wahrheit geht es nicht. Aber auffällig ist, dass bei Jesus diese Wahrheit immer im Licht der Liebe steht. Und das andere, vielleicht ist auch das ein wichtiger Aspekt von Versöhnung, den Blick auf das zu richten, was mein Gegenüber auch als Gutmachung für sich selbst braucht. Also nicht nur ich Wiedergutmachung, sondern was braucht mein Gegenüber für sich selbst als Wiedergutmachung, so wie Petrus eben dieses dreimal sagen können, dass er Jesus liebt hat. So ein gnädiges Abwinken, Schwamm drüber, kann trotz bester Intention genau das sein, was es nicht sein will, nämlich unbarmherzig. Weil es dem anderen die Möglichkeit nimmt, ja, für sich selbst wieder etwas gut zu machen, ein Stück weit die eigene Schuld zuzugeben und anzuerkennen und sich mit dem eigenen Versagen zu versöhnen. Ich glaube, beide Seiten müssen sagen können, so ist es hier und jetzt und so ist es jetzt auch gut so. Dazu passt auch, Jesus bekräftigt nach jeder Antwort den Auftrag, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Das ist typisch für Jesus. Wenn man ihm begegnet, dann gibt er immer eine neue Perspektive. Dann gibt es bei ihm immer einen neuen Anfang. Mich beeindruckt Jesus, dass er in dieser äußerst schwierigen Lage da am Feuer eine Situation entstehen lässt, in der klar ist, hier und jetzt wäre es nie so weit gekommen. Er gibt dem Petrus sozusagen die Möglichkeit, sich nochmal in Bestform zu zeigen. So wie er damals an dem anderen Feuer im Hof bei den Soldaten und bei den Mägden gerne geredet und reagiert hätte. Er gibt dem Petrus die Chance, sich so zu zeigen. Ob das für unsere Gespräche, unsere Begegnung zur Versöhnung auch ein echter Schritt sein könnte? Dem anderen zu ermöglichen, sich in Bestform zu zeigen, so wie es eigentlich gemeint war, was man eigentlich gerne gewollt hat und dann leider doch nicht geschafft hat? Ich glaube schon. Ja, und jetzt zwischen Jesus und Petrus ist anscheinend alles wieder klar. Ein neuer Auftrag, neue Nachfolge, eine unvergleichliche Lebensgeschichte, die sich daran auch noch anschließt. Aber was hilft uns das? Wir sind ja nicht Jesus. Was hilft uns diese Betrachtung, die wir jetzt mal so gemeinsam gemacht haben, bei diesem uralten Familienkonflikt, der einfach nicht zur Ruhe kommt? Was hilft uns das im Stress mit den Kollegen, die einen gemobbt haben? Und das fühlt sich nicht schön an. Was hilft uns das beim Streit in der Gemeinde? Offener Streit oder noch viel fieser ist ja dieses Subtile. Man weiß irgendwie, da ist irgendwas und das kommt nie so richtig zur Sprache, aber es bohrt und es tut weh und es wird immer wieder in diese Kerbe geschlagen. Was hat das, was wir hier jetzt von Jesus lernen konnten, mit all diesen Konflikten zu tun? Oder mit den noch größeren Konflikten? Ich wage ja gar nicht das Stichwort Ukraine, wir hatten es gerade eben. Wie soll da Versöhnung möglich sein? Ich glaube aber, jeder und jeder von uns hat die Möglichkeit, von Jesus zu lernen und diese Schritte der Versöhnung auch zu gehen oder zumindest einmal auszuprobieren. Ja, es stimmt, das ist nicht leicht. Versöhnung und Vergebung, das ist oft sogar unglaublich schwer. Versöhnung kostet Kraft. Und das höre ich auch immer wieder. Also vergeben oder versöhnen, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Das ist mir viel zu viel. Das kann ich einfach nicht. Das kostet so viel Kraft. Aber machen wir doch mal die Gegenprobe. Wie ist denn das mit nicht vergeben? Wie ist denn das mit sich nicht versöhnen? Ich behaupte, das kostet auch Kraft. Und ich behaupte, das kostet vielleicht manchmal sogar mehr Kraft. Man trägt es ja mit sich rum. Es gibt ja so ein schönes Bild auch in der Sprache, dem anderen etwas nachzutragen. Ich habe mir das mal so vorgestellt, ich habe das auch schon mal so, ich will euch jetzt hier nicht überfallen, auch schon mal so vorgeführt, jemandem also so eine Last zu geben und jemandem anders so hinterher zu tragen, so durch den Raum zu gehen. Und dabei fällt auf, es gibt eigentlich kaum Blöderes als das, jemandem anders etwas nachzutragen. Also ich trage, der andere nicht. Ich trage die Last. Und der andere will die gar nicht haben. Und ich nerve ihn oder sie vielleicht sogar damit, dass ich diese Last immer hinterher trage. Und es kommt aber zu keiner Lösung. Ich trage und der andere ist genervt. Ist nicht klug. Ist nicht klug. Bei Versöhnung geht es aber um noch viel mehr. Es geht darum, dass Lebensgeschichten anders verlaufen, mit oder ohne Versöhnung. Ich glaube, das wird bei Petrus hier besonders deutlich. Ohne die Begegnung mit Jesus da an diesem Feuer, ohne diese Versöhnung, wäre Petrus wahrscheinlich ein gebrochener Fischer geblieben. Einer, der jedes Mal zusammenzuckt, wenn irgendwo ein Hahn kräht. Einer, der nicht mehr in den Spiegel schauen mag. Das ganze Leitungspotenzial, das Jesus in ihm sieht und wirksam werden lässt, das wäre nie zum Zuge gekommen, ohne diese Begegnung. Es wäre vergeudet in Unversöhnlichkeit. Unversöhnlichkeit vergeudet Kraft, Energie und Freude am Reich Gottes. Für mich ist, wie gesagt, diese Begegnung zwischen Jesus und Petrus unglaublich hilfreich. Nein, wir sind nicht Jesus und doch finden wir darin, glaube ich, ganz wichtige Spuren, wie Versöhnung möglich ist. Einen ersten Schritt wagen, diesen sicheren Raum schaffen. Das gelingt nur, wenn man sich ganz bewusst dafür entscheidet. Wie Jesus. Versöhnung überkommt uns ja nicht. Das ist ein ganz bewusster Schritt. Eine weitere Entscheidung ist, im Hier und Jetzt anzusetzen. Das kann schon im ganz kleinen Rahmen gehen. Eine kleine aufmerksame Handlung, zum Beispiel in der Firma oder im Betrieb, wo ich einfach mal einen Kuchen mitbringe und die da hinstelle. Oder einfach mal einer besonders giftigen Person mal eine nette Blume da einfach hinstelle und sage, ist doch viel schöner so, oder? Also diese kleinen Schritte zu gehen, die dem anderen Raum geben, die ein Stück Sicherheit machen. Oder auf der Ebene der Gemeinde gedacht, wo Versöhnung ja oft auch bitter nötig ist, wie wäre es, das Thema Versöhnung mal zum Thema zu machen? Und zu sagen, das beschäftigt uns so sehr, liebe Leute. Darüber lasst uns doch mal wirklich reden, als Gemeinde. Wollen wir dafür nicht mal buchstäblich Raum schaffen? Ein gemeinsames Abendessen? Einen gemeinsamen Gebetsabend? Wo im Laufe des Abends auch noch die Möglichkeit ist, einfach mal zu dem einen oder zu dem anderen hinzugehen, um ein paar Dinge zu klären? Weil Jesus dazu genau den Impuls gibt. Hör auf vorzuwerfen, hör auf nachzutragen, geh hin. Und schau, was im Hier und Jetzt möglich ist. Du musst dich nicht überfordern. Was im Hier und Jetzt möglich ist, das tu. Und dann warte mal ab. Wir haben sowas mal gemacht am Gründonnerstagabend. Da feiern ja auch viele Gemeinden Abendmahl. Und in so einem Kontext so etwas zu erleben, das ist einfach wunderschön. Versöhnung ist unglaublich entlastend. Ja, Versöhnung ist richtig ein Grund zu feiern, wenn es gelingt. Und gelingen kann sie dort, wo uns diese neue Perspektive, dieser neue Blickwinkel verändert. Die anderen Menschen wahrzunehmen als solche, die Jesus vielleicht genauso lieb haben wie ich, die eben nur anders sind. Die versuchen genauso wie ich, auch Dinge richtig zu machen, denen das aber nicht gelungen ist, genauso wie es mir oft misslingt. Die deswegen aber keine schlechteren Kinder Gottes sind, als ich es bin. Anderen im besten Sinne alles zuzutrauen, ich glaube, das geht in der Haltung, die Jesus hat. Oder die Versöhnung im gesellschaftlichen Umfeld, wo der Ton ja auch so rau und grob geworden ist, nicht nur auf Social Media. Das geht ja schnell bis zum Hass, bis zum Ausgrenzen und Bekämpfen von denen, die etwas anders sind oder etwas anders denken. Ob da so ein wärmendes Feuer auch möglich ist, etwas mal bewusst anders zu machen, um ja das Spiel nicht immer nur mitzuspielen? Letztes Beispiel, ich denke daran, wie wir als Team des Dienstbereichs Mission mal so etwas versucht haben in einer ostdeutschen Gemeinde. Das war auch eine Zeit, wo gerade sehr viel hitzig diskutiert wurde und manchmal nur ein Schlagwort reichte und Leute gingen aufeinander los oder redeten nicht mehr miteinander oder irgendwas dazwischen. Und wir haben mit der Gemeinde gesagt, lass uns doch mal Tische und Stühle auf den Marktplatz stellen und da stellen wir ein so ein Thema drauf, EU oder Fremde oder irgendwas. Ja. Heute müsste man Wärmepumpe oder irgend sowas da drauf schreiben. Auf jedem Tisch stand also so ein Schild mit einem polarisierenden Thema und nach gewissen Spielregeln konnte dann darüber gesprochen werden. Wir fanden diese Idee brillant und die Gemeinde hat mitgemacht und es standen da diese Tische mit diesen Schildern. Aber wisst ihr was, es ist gar nicht zu so vielen Gesprächen über diese Themen, die da standen, gekommen. Da ist was ganz anderes passiert. Da kamen allen Ernstes Leute und sagten, können Sie mich vielleicht einfach mal in den Arm nehmen? Da haben wir überhaupt nicht mit gerechnet. Da flossen Tränen. Da gab es Gespräche über Gott und die Welt, auch über Verletzungen durch die Kirche und all das. Oder durch die Erziehung von Eltern, die es christlich sicher auch gut meinten, aber eben nicht gut gemacht haben. Ich fand das so berührend. Einfach weil so ein Raum dafür da war, kam was anderes, als wir wollten. Wir haben uns auch ein bisschen über diese anderen Themen dann unterhalten. Aber im Vordergrund standen wirklich einige Begegnungen, die, mit denen wir so überhaupt nie gerechnet hatten. Dich schickt der Himmel, versöhnt zu leben und versöhnend zu leben. Versöhnung ist bitter nötig und oft ist sie auch möglich. Das macht Jesus deutlich. Jesus lebt es vor. Also, auf geht's. Amen.